Weil die Politik steht auf der einen Seite da und sagt, wann fangt ihr denn an zu bauen? Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Wohnungen oder wollt ihr Rotbauchungen? Und wenn sie sagen, okay, wir nehmen die Rotbauchungen, dann bin ich fein, weil dann können wir das Projekt abbrechen. So aber sind wir in so einer ganz komischen Situation, wo wir uns immer rechtfertigen müssen dafür, dass wir eigentlich nicht bauen.
Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun.
Ich habe mir Thorsten Schulte eingeladen. Er ist der Geschäftsführer der GEWOBAG EB. Und das ist ein städtisches Wohnungsbauunternehmen, welches dafür verantwortlich ist, Wohnraum zu schaffen. Und wir haben tatsächlich mal aufgeräumt und Anekdoten gehört, wie so ein Alltag als Geschäftsführer aussieht und wie viel Wohnungen gebaut und geplant werden. Ein großes Delta liegt dazwischen. Mit Eidechsen haben wir uns beschäftigt im Dialog, mit Vögeln. Der ein oder andere wird ahnen, was da kommt. Also hörbare, lustige Anekdoten auf jeden Fall. Und er hat auch wirklich einen wunderbaren Lebenslauf mit vielen Großprojekten drin. Staatsoper in Berlin, Tesla Gigafabrik gesehen. Also da sind noch eine ganze Menge mehr Begriffe geflossen. Ich will es nicht vorwegnehmen. Aber eins ist sicher, wer über den Prozess von Vergabe, woher kommt das Geld, über Vögel, Eidechsen bis hin zu fertigen Wohngebieten oder Quartieren sogar etwas wissen möchte, der sollte auf jeden Fall in der Folge jetzt dranbleiben, denn es wird, glaube ich, richtig spannend und auf jeden Fall hörenswert mit vielen Schmunzelmomenten. Also, let's go! Ja, wir sind ja auch soweit. Schön, dass wir uns hier heute in Hamburg treffen können. Ja, zwei Berliner gerne. In Hamburg.
Ja, das hast du schön ausgesucht. Das ist gut.
Oder der Blick ist schon echt fabelhaft.
Ich habe schon ein Foto an die Familie geschickt. Das ist hier, Perle des Nordens.
Die Perle des Nordens. Wenn man vorne steht, dann guckst du ja wirklich auf die Elfi rauf und den Industriehafen. Das ist schon wirklich cool.
Sehr schick. Ja.
Das ist auch für die, die nur wieder zuhören, die faule Bande quasi, guckt zu, weil dann seht ihr quasi auch den Blick jedenfalls hier aus dem Fenster raus und dann sieht man so ein bisschen, wo wir uns gerade befinden. Also arbeiten in so einer Atmosphäre ist mal ganz nett. So, das muss man ja auch mal
ja,
haben.
Stimmt.
Aber wir wollen heute aus Hamburg raus eigentlich so ein bisschen ja aufräumen, was die eigentlich städtischen Wohnungsbaugesellschaften machen, haben, verantworten. Und ich glaube, da kannst du ganz guten Input liefern.
Sehr gerne, ja. Das ist ja meine Heimat sozusagen, genau.
Das ist deine Heimat. Wie bist du denn zu der Heimat gekommen eigentlich?
Ja, längerer Weg. Ich habe ja als Maurer mal angefangen. So bin ich überhaupt in diesen ganzen Baubetrieb gekommen, habe dann Architektur studiert. Maurer, da habe ich eben noch mit jemandem hier auf der Messe gesprochen, ist ein super Beruf von Mai ungefähr bis Ende September. Dann wird das extrem unangenehm, fand ich. Weil man häufig ja gebückt, Regen von vorne oder von hinten, kalt und dann in so einen lauwarmen Container oder überhitzten Container.
Oh, ja.
Da wurde manchmal auch noch ein Getränk eingenommen. Ganz schön anstrengend. Und dann dachte ich relativ schnell, ist nicht schlecht, aber besser ist vielleicht was anderes. Und dann habe ich eben Architektur studiert, war immer aber bauleitungsaffin. Dann war auch tief irgendwie im Studium schon gearbeitet. Dann Bauleiter geworden und habe mein erstes Projekt Tierheim Berlin, 36 Millionen.
Okay. Kennt man. Ich glaube so aus der Presse.
Da habe ich viel falsch gemacht, viel gelernt.
Okay.
Und am Ende, dann kam ja so die Kampfhundverordnung und plötzlich kam man morgens zur Baustelle, 60 Kampfhunde angekettet an dem Zaun, dann musste man erst anrufen. Ich hatte jetzt keine Tierhaarallergie, aber Kampfhunde ist ja schon auch anders.
Eine Ansage, ja.
Und dann kam erst jemand, hat die dann beiseite geräumt, dass die Baustelle mehr begehrt. Also es war schon schräg. Ja, sowas hatte ich. Dann nachher waren Krankenhäuser mein Thema. Dann habe ich 2 Jahre Krankenhäuser gebaut in ganz Deutschland, war Oberbauleiter, hieß das damals.
Gibt es das eigentlich noch, Oberbauleiter?
Ja, ich glaube,
das
ist schon. Ja, würde ich sagen. Und dann bin ich zu Dresden Sommer gegangen und habe bei Dresden Sommer, war ich zuständig für den Flughafen. Termine war mein Spezialgebiet. Darüber könnten wir einen eigenen Podcast machen.
Ich glaube auch, da kannst du ein Buch schreiben oder eine Podcast-Serie aufnehmen.
Das ist ganz gut. Und als wir dann unseren Terminplan fertig hatten und abgegeben haben, wurden wir gekündigt, weil der Terminplan stimmte nicht mit dem überein, was sich der Flughafen so vorgestellt hatte. Und da lag es natürlich nahe, uns zu kündigen als Überbringer dieser schlechten Nachricht. Naja, und dann habe ich noch mal Bauleitung gemacht und habe die Sanierung der Staatsoper gemacht und Linn. Ganz schön.
Das Oper ist
war so mein.
Das ist schön.
Fand ich gut.
Ja.
Und habe das Projekt aufgesetzt, aber nicht zu Ende gemacht, weil dann bin ich zu Arcadis gegangen und habe 9 Jahre lang das Büro von Arcadis aufgebaut in Berlin. Das ist dann ganz schön gewachsen. 240 Leute haben wir Projektsteuerung gemacht, unter anderem auch Gigafactory begleitet in der Anfangsphase. Auch spannend, auch eine Folge.
Ich merke schon, wir machen zu den Megaprojekten einfach, laden wir jetzt immer dich ein.
Ja. Und das war, ja, da habe ich auch, also alleine mit diesem Thema kann man schon viel lernen und Erfahrung machen, und was da so alles dann auch politisch passiert und ja, wie überhaupt Tesla so ist. Schon interessant. Und dann ist aber Arcadis immer mehr von Briten und Holländern dominiert worden, wie das bei so internationalen Konzernen ja schon mal passiert, dass dann morgens der Brite anrief und sagt, stop your projects, only Amazon, Google and irgendwas. Ne? Und dann habe ich den CEO angerufen, soll ich jetzt wirklich hier stoppen? Nee, mach mal weiter, aber ja, die Engländer, ja, und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist ja schrecklich, mach ich nicht mehr. Und so bin ich zur Geobank gekommen. Die suchten jemanden, der ein relativ umfassendes Neubauprogramm umsetzt, ungefähr roundabout 15.000 Wohnungen, die so in Planung sind. Und dafür brauchte man jene, das umsetzt. Die hatten viel eingekauft und hatten aber noch nicht angefangen, so richtig angefangen, damit das umzusetzen. Mhm. Dafür brauchten sie jemanden. Und das fand ich spannend, weil das eben nicht nur einzelne Wohnungen sind oder mal 20 oder 25, sondern auch mal 1.500.
Also wir reden nicht über Quartiere, Quartiersentwicklung.
Genau. Okay. Und das ist, fand ich und finde ich, immer noch sehr, sehr spannend.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Und das mache ich jetzt 3,5 Jahre.
Und immer noch spannend.
Und das ist immer noch spannend.
Dann lass mal drüber reden, warum das so spannend ist. Weil es hängt ja natürlich aber auch ein großes Stück politische Wurzel damit dran in dem Unternehmen. Aber ich habe ja gesagt, ich würde gerne mit dir darüber reden und so ein bisschen aufräumen, in Anführungszeichen, um vielleicht auch mal dem einen oder anderen nochmal klarzumachen, was ist denn eigentlich städtischbau Wohngenossenschaften und was hat es damit auf sich? Wie sind die strukturiert? Wer steckt dahinter? Von wo kommt Geld? Also all die Themen, die würde ich gerne mit dir so ein bisschen anreißen. Aber vielleicht, wo kommt denn das Geld her, was du ausgibst?
Also grundsätzlich ist natürlich die Basis der Mieter, der Miete zahlt. Mhm. Und das ist natürlich der nicht nur der Kunde, sondern auch derjenige, der Geld in Umlauf bringt. Und das ist der Grundstock natürlich, der finanzielle. Und wenn man natürlich, wie die Geobank, roundabout 74.000 Wohneinheiten im Eigentum hat, führt das natürlich auch dazu, dass Banken sagen, die Firma gehört dem Land. Die Firma selbst hat 74.000 Wohnungen, denen können wir Geld leihen. Und so haben wir in dieser Nullzinsgeldphase natürlich wunderbar großartige Kredite für, ich glaube, manchmal sogar Minusprozent bekommen. Das war natürlich eine tolle Zeit, die jetzt leider vorbei ist. Aber daher kommt das Geld, also einmal Mieter und natürlich auch tatsächlich Anleihen. Also es gibt auch Formen, wo wir dann Geld einsammeln bei institutionellen oder eben ganz normal am Markt Kredite.
Aufnehmen,
oder, ja. Und dann gibt es, und das ist auch ein wesentlicher Posten, natürlich Fördergelder. Und darauf sind wir natürlich spezialisiert. Nicht nur KfW-Mittel, also das, was mit energetischen Themen zusammenhängt, sondern eben auch ganz klassisch Wohnraumförderung des Landes Berlins, die im Moment ganz gut ist.
Liebe Community, wir haben was extrem Besonderes für euch. Und zwar veranstalten wir unseren ersten Live-Podcast, also ein Live-Event. Du kannst dabei sein, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen. Nicht im Studio, sondern noch viel geiler, über den Dächern von Berlin. Am 16.05. am Abend findet diese Veranstaltung statt und es können nur 30 Gäste daran teilnehmen. Also, es gilt sich jetzt hier anzumelden und dann gucken wir und losen aus, wer dabei sein darf. Deswegen 30 Plätze, relativ knapp. Es gibt leckere Drinks, leckere Snacks. Man kann sich gut austauschen. Wir wollen die Community miteinander das erste Mal so richtig vernetzen, live und in Farbe. Was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Du gehst auf www.digitalwerk.io/podcast/live-event. Das Ganze findest du auch nochmal in den Shownotes unten drunter, also am 16.05. in Berlin am Abend, Live-Podcast-Event mit Digitalwerk.
Wie empfindest du das? Berlin ist ja schon immer so ein Hotspot für alles, also immer alles in Extrem. Wir streiken, wir enteignen, wir... So, und jetzt gerade ist ja der Wohnungsbau in Berlin ja auch immer präsent. Es gibt Situationen, die dich dann wirklich auch irgendwie unter Druck setzen. Also du hast ja gigantische Projekte geleitet, hast du ja gerade erzählt und verantwortet. Aber gibt es da so Momente, wo du sagst, du kriegst Herzrasen noch? Oder?
Es gibt ja den neuen, ja, weiß ich nicht, ob das ein Trend ist, aber es gibt ja die neue Phase, die wir jetzt, so würde ich es mal bezeichnen, betreten gerade. Früher war der Anwohner noch so das mit eines der Probleme. Neben einem gewissen Bürokratieaufwand, den wir hatten, der einfach Prozesse in die Länge zog. Ne? Wenn Ämter nicht ausreichend besetzt sind, dann lassen Sie sich noch irgendwas einfallen. Einen Rahmenplan, einen Wettbewerb oder irgendwas, was einfach nur mal ein Jahr dauert. Mhm. Weil dann erst der Mitarbeiter frei ist, der das Projekt begleiten kann. Mhm. Oder so ähnlich. Ne? Also das haben wir natürlich erlebt. So kommen auch 10-jährige Vorlaufzeiten zusammen, bis wir einen Planungsrecht erhalten. Ja. Das ist ja der Hammer. Ne?
Ja. Kurz.
Das kostet auch einfach. Ne?
Also
fast gar Beteiligten, nicht. Ne? Ja, so. Das ist in einer Verwaltung schwer zu vermitteln, dass Wartezeit Zinsen auslöst, Personal bindet und auch Kosten verursacht. Mhm. Ne? Und wir, wenn man das mal überlegt, wenn wir ein Jahr lang nicht bauen in so einem Projekt in einer gewissen Größenordnung, das kann man in Wohnraum umsetzen. Dann sind das wahrscheinlich 100 Wohnungen, die wir im Jahr nicht bauen, mhm. weil wir das Geld woanders in Wartezeit investieren. Mhm. Aber das nur so am Rande. Der neue, am Horizont auftauchende Problemfall ist tatsächlich der Artenschutz. Der uns immer mehr Schwierigkeiten bereitet.
Okay.
Und da haben wir gerade eine ganz interessante Phase. Jetzt gibt es ja schneller Bauen-Gesetz im Entwurf. Mhm. Wirst du kennen. Mhm. Da ist das Thema ja ganz prominent. Und da scharren die alle schon mit den Hufen und machen sich warm, die Umweltverbände. Was wir haben, ist eben, den Anwohner können wir bespielen. Da können wir hingehen, können Infoveranstaltungen machen und können den an die Hand nehmen. Mhm. Das gelingt mehr oder weniger gut, aber wir haben es noch irgendwie, liegt es in unserer Hand, das zu lösen. Beim Artenschutz, ich kann ja mit der Raupe oder mit der Rotbauflunke nicht direkt sprechen, sondern ich spreche über die Umweltverbände. Und die Umweltverbände sind extrem, die haben Zeit, die sind auch gut aufgestellt, die haben volle Kassen, die sind brillant in ihrer Argumentation. Und wir haben ja viele Projekte am Stadtrand von Berlin, also wirklich an der Landesgrenze zu Brandenburg. Das heißt, die Rotbauchunke ist aus über die Landesgrenze gesprungen auf unser Grundstück und hat plötzlich die größte Population in Berlin.
Okay, natürlich.
Weil sie bisher in Berlin möglicherweise noch gar nicht vorkam. Mhm. Ja, also haben wir ein Projekt, wo wir 60 Rotbauchunken in einem Biotop, was wir im ersten Bauabschnitt anlegen mussten, selbst gezüchtet haben praktisch. Und dann im zweiten Bauabschnitt die Rotbauchunke sich sehr wohl gefühlt hat. Mhm. Und wir sie eben auch nicht einfach nach Brandenburg rübertragen können wieder, also zurück, da wo sie herkommt, sondern dann ist sie in Berlin und die Naturschutzverbände sagen, oh, geschützte Artgenosse, ja, die Rotbauunke, noch nie in Berlin in der Form aufgetreten. 60? Projektstopp. Das Gebiet muss ein Naturschutzgebiet werden. Also, da läuft es mir so ein bisschen den Rücken runter. Ne?
Okay.
Und dann ist noch Auflage in dem Projekt, war also schon das Biotop herstellen. Und dann sollten wir noch eine 1,6 Kilometer lange Betonwand um den von uns errichteten Biotopanlage errichten. 1,6 Millionen, wie so eine kleine Berliner Mauer in Miniaturmaß, die so abgerundet ist, dass wenn die Rotbauchunke hochklettert, weich wieder, also in so eine Rundung zurückfällt, ne? Und sich dabei nicht verletzt. Das ist natürlich alles gut. Hätten wir gerne gebaut, dann auch endlich, aber es wird zurückgehalten, weil man sich noch nicht ganz sicher ist, ob es auch wirklich hilft.
Ja.
160 Wohnungen stehen seit, ich glaube, 2 Jahren. Wir könnten sie morgen bauen.
Das ist ja, also genau, ich habe dich ja gerade nach, ich dachte an...
Das ist nur eins von...
Ja, ja. Ich dachte gerade eher so an aufständische... Mieter oder so, die jetzt kommen, wo dein Herz sozusagen unruhig wird oder in die Hose rutscht, wie man so bekanntlicherweise sagt. Aber dass das jetzt doch so ein Thema ist, die Artenvielfalt.
Das meinte ich eben. Ne? Ja. Das können wir ganz schlecht bearbeiten, weil es gibt keinen direkten, na, die Rotbauchunke kann ich nicht irgendwie direkt beatmen. Ne? Ich kann sie einsammeln, aber ich habe eben ganz viele, die um mich herumstehen und sagen, tu das nicht, vorsichtig, die ist selten. Und ich denke immer, Mensch, drüben ist Brandenburg, 100 Meter weiter.
Mhm. Naja, ich verstehe das. Und ich glaube ganz ehrlich, dass ganz viele, die zuhören, das auch gut verstehen können, wie du dich oder wir uns jetzt gerade. Also ich fühle es sehr, sehr stark hier in diesem Raum gerade, ohne zu spirituell zu werden. Verliert man da manchmal den Glauben an Bürokratie, an Demokratie vielleicht sogar eher, an schnellen Problemlösungen oder ja, Orientierung nach vorne?
Das ist okay mit der Rotbauchunke. Man muss sich einfach entscheiden, weil die Politik steht auf der einen Seite da und sagt, wann fangt ihr denn an zu bauen?
Mhm. Ja,
und wir sagen, es ist Ihr seid es, die den Artenschutz so ausufern haben lassen und wir oberhalb eines Bundesgesetzes agieren in Berlin. Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Wohnungen oder wollt ihr Rotbarungen? Mhm. Und wenn sie sagen, okay, wir nehmen die Rotbarungen, dann bin ich fein, weil dann können wir das Projekt abbrechen. Mhm. So aber sind wir in so einer ganz komischen Situation, wo wir uns immer rechtfertigen müssen dafür, dass wir eigentlich nicht bauen. Das finde ich komisch.
Ne? Das kann ich durchaus nachvollziehen. Wie ist das mit der Kommunikation dann nach außen für euch? Also weil ich kann mir gut vorstellen, dass es ja einige Menschen da draußen gibt, die sagen, warum baut ihr nicht schneller? Warum ist euer Auftrag? Ihr habt doch die Kohle, ihr habt die Mittel, ihr habt die Ressourcen, die Kapazitäten. Ist das nachher ein Thema, was man ernsthaft auch diskutieren kann? Ich will jetzt gar nicht so sehr auf dem Vogel drauf rumreiten, ne? Aber so gibt es ja bestimmt noch andere
Genau, es sind hier Vielfalt, die da eine Rolle spielt. Da gibt es in den Baugebieten natürlich ganz unterschiedliche Fälle. Heute Morgen, weiß nicht, ob du es gelesen hast, habe ich in der Presseschau gelesen, dass doch Herr Gäbler dieses Beispiel hatte, dass auf einer Wiese Käferkot gefunden wurde. Deswegen das Bauprojekt seit zwei Jahren verzögert wird. Und der Käferkot ist aber aus dem Allgäu. Fand ich super. Das ist so eine Geschichte, die erheitert mich natürlich, weil ich denke, schau an, so geht's auch. Nein, das ist ein Spektrum, was ganz viele Tierarten betrifft und wir gehen da, was sollen wir tun? Wir sind ja nur eine Wohnungsbaugesellschaft, die Aufgabe hat, mit diesem Thema umzugehen. Wir können das Gesetz nicht ändern, wir können die Verbände alle nur auch einladen und an die Vernunft appellieren. Aber es gibt eben Menschen, die finden das wichtiger und andere finden Wohnen wichtiger. Ich kann das gar nicht entscheiden, sondern das muss eigentlich jemand entscheiden, der sagt, okay, wir ändern das Gesetz. Oder ich stelle mich jetzt vorne hin und sage, hier werden Wohnungen gebaut und wir beschließen das jetzt. Punkt.
Und dann haben wir ja wieder das Thema, irgendeiner muss es beschließen, nur wer. Ne? Also, und wer will da den Vogel abschießen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Wenn mich dann noch ein bisschen was aufregt, dann ist es natürlich dieser Interessenkonflikt oder diese Uneinigkeit zwischen Bezirken und Senat. Mhm. Wir haben zwar eine Wohnbauleitstelle, die sich große Mühe gibt, aber ich habe von Hamburg ja gehört, dass es mal zu Zeiten von Herrn Scholz so war, dass es wirklich so eine Stelle gab, wo dann Herr Scholz gesagt hat, und so wird es gemacht. Ganz so ist es in Berlin nicht.
Nee, das kann man in Berlin auch schwer vorstellen.
Ja, und die Macht der Bezirke ist einfach, das macht es schwierig. Ja. Und wenn der Senat ein Projekt übernimmt, ist ja klar, was passiert. Dann sagt der Bezirk, wollen wir gucken.
wer hier was zu sagen hat, ja genau.
Anders ist auch alles natürlich auf unserem Rücken so ein bisschen, weil am Ende wollen wir ja eigentlich nur ein Haus bauen.
Ja. Und jetzt seid ihr ja eine Wohnungsbaugesellschaft und wenn ihr sozusagen ja genauso lange warten müsst und genau die gleichen Themen habt wie ein normaler Bauherr, also gibt es denn überhaupt Unterschiede zwischen euch und einem normalen Bauherrn? Habt ihr Vorteile? Weil ihr habt ja einen Auftrag und der ist ja nicht ganz unwichtig. Und in der heutigen Zeit, wenn wir darüber reden, mal eben 1500 Wohnungen zu bauen, dann stelle ich mir die Frage, müsstet ihr einen Vorrang haben oder habt ihr überhaupt einen oder habt ihr keinen? Und dann komme ich zu den Prozessen bei den Ämtern.
Ich würde schon behaupten, dass wir Vorteile haben. Der eine ist ja, dass wir keine wirkliche Gebühren erfüllen müssen. Ein Entwickler muss natürlich, weil das entweder eine Aktiengesellschaft ist oder eine irgendwie investmentgetriebene Gesellschaft ist, eine relativ hohe Gewinnerwartung
erfüllen. Aber ihr macht Gewinn.
Wir machen Gewinn. Wir müssen auch ein bisschen Gewinn machen, weil natürlich unser Gesellschafter auch möchte, dass wir jedes Projekt mit einem gewissen Gewinn abschließen, damit auch noch so ein bisschen Geld da ist, falls dann doch irgendwas passiert, was wir mit diesem Geld dann lösen müssen. Ne? Mhm. Also eine sehr geringe Marge ist vom Gesellschafter gefordert. Aber das ist eine ganz andere, ne? Da ist keine zweistellige, sondern eine geringe einstellige und der Entwickler hat in der Vergangenheit...
Die Marge in Prozent.
Genau, die Marge in
Prozent. Nicht der Euro-Betrag hoffentlich.
Genau, nicht der Euro-Betrag, ne? Die Marge in Prozent.
Wir wollen das ein bisschen aufräumen.
Okay, das heißt, das ist der erste Unterschied. Wir haben nicht diesen Zwang, eben damit wirklich einen Gewinn zu erwirtschaften. Ich will den Entwicklern gar nicht unterstellen, dass sie gigantische Gewinne erwirtschaften, aber sie müssen logischerweise, sonst ist kein Unternehmenszweck, Gewinn erwirtschaften. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man die neuen Fördermittel betrachtet, diese Wohnbauförder, WFB 23 Mittel heißen sie, drei Förderwege, einmal sind wir in diesem geringen Mietbereich, also 6,80 Euro, dann was dazwischen und dann geht das bis 13 Euro, ungefähr 12,90 Euro. Das sind ja Mieten, die erstmal so nicht wirklich funktionieren, ne, wenn man einen neu baut. Auch wir müssten einen Neubau mit 18, 19 Euro ist das so, vermieten. Ne? Klar, okay. Wir bauen jetzt nicht grundsätzlich preiswerter. Also wir haben diesen kleinen Margenunterschied. Wir haben vielleicht noch Zinsvorteile, weil wir, wenn man uns gerne Geld leiht, ne, die Bonität ist gut, das Land steht dahinter, wir haben die Wohnung als Sicherheit dahinter. Das heißt, wir können durchaus Finanzmittel in Größenordnung bekommen, wo andere vielleicht Schwierigkeiten haben, wenn sie nicht Vonovia oder Heimstatten heißen. Also das ist für uns nicht so schwierig. Die Mittel aber binden uns 30 Jahre lang diese Mieten nur in Nuancen zu erhöhen. Das ist für einen Privaten natürlich uninteressant. Weil dann entweder wieder die Dinger rausdrehen nach kurzer Zeit, die Wohnungen. Und wenn er sie behält, will er natürlich irgendwann auch aus der Sozialbindung raus oder aber die Mieten einfach vernünftig anpassen. Ne? Ja. Das ist unrealistisch, mit diesen Mieten einen Privaten zu begeistern. Ne? Ja. So, uns begeistert man jetzt auch nur in Maßen damit, aber es macht es uns möglich. Mhm. Und letzter Punkt vielleicht noch, klar, wir sind eine Landesgesellschaft, also Tochter des Landes. Das heißt, wir haben die Telefonnummer vom Senator oder von der, also wir haben auch regelmäßige Jo-Fixe mit Menschen, die eben auch Entscheidungsträger sind. Das würde ich sagen, können wir manchmal nutzen.
Aber es gibt nicht den linken und den rechten Stapel beim Bauamt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Okay. Das würde ich nicht sagen. Das ist bei uns so, dass die Projektgrößen, wenn wir dann über die Geoprojekte sprechen und die eher größeren, dann ist es so, dass es natürlich für einen Bezirk Pankow, wenn jemand da 2500 Wohnungen baut, dann ist das ein anderer Stapel. Mhm. Weil dann brauchen sie ja schon eine Mitarbeiterplanung, die ganz anders ausgelegt ist, nämlich auf diesen Stapel. Ne? Mhm. Dann ist das was anderes, als wenn man mit 25 Wohnungen ankommt.
Klar. Okay. Du hast gerade Pankow angesprochen. Tatsächlich, wenn wir über Berlin sprechen, vielleicht auch nochmal. Pankow, die neue große Perspektive dann, wo Wohnraum geschaffen wird. Weil wenn wir uns ja in Berlin die Flächen angucken, die zur Verfügung stehen, wie Tempelhofer Feld, werden wir so schnell keine Wohnung drauf finden. Gerade ja heißes Thema Tegel. Auch ein Frage.
Sind wir auch, ja.
Genau, also fragwürdig, Fragezeichen, wann steht die erste Wohnung? Jetzt dann Pankow vielleicht als Alternative. Braucht es noch mehr Projektvielfältigkeit oder wann und wo findet man bei solchen Megaprojekten die Wohnungen nachher?
Pankow ist ein ganz interessantes Beispiel. Mit Pankow arbeiten wir sehr gern zusammen, wie auch mit anderen Bezirken wie Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf, die sehr, sagen wir mal, aufgeschlossen sind, die mit uns zusammen das entwickeln wollen. Und gerade Pankow haben wir eben dieses große Projekt und noch zwei weitere kleinere. Macht Spaß mit denen. Die sind daran interessiert, die lassen sich begeistern, die machen vor allen Dingen, das haben wir auch so ein bisschen angetriggert, solche Runden, das haben wir in Neukölln kennengelernt und dann auch nach Pankow übertragen, wo alle Amtsleiter bei so einem Kickoff zusammenkommen und sich das anhören müssen.
Müssen.
Ja, so. Das ist aber super. Und dann, na, dann wissen die schon mal alle Bescheid, was wir da planen, was wir da vorhaben und nehmen das mit in ihre Institution. Denn dieses Ping-Pong natürlich, oh, diesen Brief habe ich gar nicht erhalten und sie leiten ihn nach 6 Wochen an die andere Abteilung weiter, das ist, hält uns ja auch stark auf und insofern ist das in Pankow auch installiert worden. Also wir sind mit Pankow gerade sehr zufrieden. In Pankow das große Problem, und was belastet uns auch in den Projekten, ist die Verkehrserschließung. Mhm. Ja. Und das ist einfach in Berlin, dafür kann jetzt auch Pankow gar nichts. Sondern
das ist ein Berlin-Thema.
Berlin-Thema. Ja. Und das ist nicht so wie in Kopenhagen oder wie in Wien, wo man erst die U-Bahn baut und erst die Straßenbahn baut, damit schon der Bauarbeiter in das Baugebiet fahren kann. Mhm. Bei uns ist es so, dass man ganz überrascht ist, huch, das Baugebiet ist da.
Ne? Da wohnen jetzt Menschen. Wir müssten eine Anbindung schaffen.
Ja. Oh, wie geht die Anbindung?
Ne? Ja. Aber es geht ja auch anders. Also Australien so als Beispiel mit, wir bauen aber dann richtig, also mit richtig Geld und mit einem Schlag und dann da existieren auch schon Wohnungen. So, aber jetzt nehmen wir dieses Thema Infrastruktur ernst und machen nicht irgendwie eine Station und dann gucken wir mal, sondern die machen dann halt irgendwie ein richtiges Verkehrsnetz und Erschließung. Also das vielleicht auch als Alternative zu, muss im Vorfeld gebaut werden. Ich glaube, es geht auch anders. Ich glaube, es geht immer so mit diesem, da muss man halt einer anfangen und dann auch machen.
So, also dieses, ne? Finde ich super.
Aber was erwartet uns denn in Pankow, außer der Sonderzug nach Pankow quasi?
Naja, dann macht man jetzt erstmal Bus. Ne? Und dann ist das so, dass wir wirklich nicht wissen, ob wir, wenn wir diese 2.500 Wohnungen da aufmachen. Mhm. Und dann ist es ja so, dass der Bezirk auch zu Recht sagt, wir hätten gerne ein autoarmes Quartier. Mhm. Wo wir sagen, super, das ist gut, machen wir. Und machen dann Quartiersgaragen und alles. Aber ja, man muss eben in dieses Quartier auch hinkommen. Und dann wird es dahin kommen natürlich, zumindest sagen wir mal in den ersten Jahren, das ist die Komplexität, die ich aber auch ganz gut finde, in den Projekten, dass man für den Fall planen muss, das Projekt macht auf, autoarm, und hat noch gar keinen ÖPNV-Anschluss, der irgendwie gut funktionieren würde. Und dann aber 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre später ist die S-Bahn vielleicht da oder die Straßenbahn. Ne? Dann wird ja ein Teil der Infrastruktur, die ich für den ersten Step eigentlich bereithalten muss, obsolet. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen doof. Ne? Und da müssen wir relativ viel Gedanken dran verschwenden. Wie lösen wir sozusagen diese Problematik? Auch wieder schade, dass wir sie lösen müssen, ne? Weil sie einfach unnötig ist eigentlich. Aber das ist auch Teil der Herausforderung eben, ne? Und Teil unserer Aufgabe. Ne?
Gehst du manchmal raus, so ein bisschen auch mit Kopfschütteln, so von unseren das kam schnell. Also mit den bürokratischen Belangen und mit was man sich dann auseinandersetzen muss und ob jetzt der Vogel oder lange Wartezeiten.
Das ist immer Ausgleichsgrundstücke. Ne? Wir müssen also, wenn du ein Grundstück hast, wir in Reinickendorf haben wir ein Industriegelände voll versiegelt erworben. So, das entsiegeln wir jetzt praktisch, indem wir da 600 Wohnungen bauen und relativ viel Grün haben. Trotzdem, weil wir einfach eine höhere Dichte haben als nebenan, müssen wir ein Ausgleichsgrundstück erwerben.
Okay.
So. Das Ausgleichsgrundstück muss eigentlich in Berlin erworben werden. Mhm. Ah, jetzt kann man natürlich schon die Geschichte weiterdenken. Ne? Wo kommt das Grundstück her? Ne? Ja. Ein großer Run natürlich auf Ausgleichsgrundstücke in Berlin.
Ne? Da
fänden wir es super, wenn wir einfach sagen, okay, es gibt irgendein Punktesystem, wir haben ein Baugebiet und das verursacht meinetwegen 5 Punkte an Ausgleichsflächen und wir zahlen einen Geldbetrag für für dieses Problem. Und dann kommt das in eine Kasse und da wird irgendwas mitgemacht. Mhm. Vielleicht in Brandenburg ein schöner Park gebaut oder irgendwas gemacht.
Die nächste S-Bahn-Station.
Was auch immer. Das ist uns eigentlich egal. Mhm. Aber das ist unser Problem, ist in Berlin dann ein Ausgleichsgrundstück zu organisieren. Mhm. Also auch noch zu kaufen als Wohnungsbaugesellschaft, die sozialen Wohnungsbau macht.
Könnte man nochmal einen anderen Folge hinterfragen.
Könnte man auch nochmal hinterfragen. Okay. Na, das sind so Sachen, wo ich dann auch wirklich... Und das... Größte war neulich da, das ist leider in Pankow passiert, wo dann wir ein Ausgleichsgrundstück erwerben und ich dann dachte, fein, die Zauneindexen, die im Moment sind es 3, die wir auf unserem Grundstück haben, tragen wir dann rüber, ganz vorsichtig, auf unser Ausgleichsgrundstück. Mhm. Da sagt die Dame vom Grünflächenamt, Herr Schulte, das Ausgleichsgrundstück ist schon komplett belegt mit Zauneindexen. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Na?
Okay. So,
da muss man auch sehr stark nerven. Das sind auch so Momente, wo ich denke, jetzt ganz ruhig bleiben, atmen, was trinken.
Aber dann lass uns doch über nach vorne. Also ich glaube, so die Zuhörer haben jetzt einen Eindruck bekommen, dass sowohl, und ich glaube, das muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen, bei aller Scherzhaftigkeit, die wir in dem Dialog drin haben, dass das ja auch schon... Also wichtig ist, was ihr macht und auch eine wirklich sinnvolle Aufgabe. Ich glaube, das ist ja auch das, was dich motiviert, höre ich so raus, warum du da bist, Wohnraum zu schaffen, große Projekte auch zu realisieren, mit dem Know-how aus der irgendwie freien Wirtschaft, ja, von wo du kommst. Aber lass uns mal mit Blick nach vorne positiv in Innovationen denken. Was sind die Innovationen? Also womit beschäftigt ihr euch? Ist es, wir reden vom Modul Plattenbau? Jetzt habe ich ein Reizthema.
Also, böse Wort schon gesagt. Ja, ja.
Ist das jetzt die Innovation, über die ihr sprecht? Ist das das Next Big Thing oder gibt es das noch?
Ganz kurz nochmal zurück in den Blick nach vorn. Wir bauen tatsächlich, gerade im Bau sind 3.500 Wohnungen. Also das ist ja schon mal nicht schlecht.
Das ist schon nicht
schlecht. Die tatsächlich gerade gebaut werden und alle Naturschutzthemen und nachbarschaftlichen Themen sind gelöst. Das ist erstmal, finde ich, relativ beruhigend und zeigt auch, dass es eben möglich ist. Es könnte einfacher sein und es könnte schneller gehen, aber das sind so die Fakten, die es dann auch gibt. Mhm. Was tun wir in meiner Denke, und das ist auch gerade, wie wir unser, wir haben ja so roundabout 15.000 Wohnungen in der Pipeline und wir merken natürlich, was sich gerade getan hat bei Baupreisen, was sich auch gerade tut in der Bauwirtschaft. Ich bin ja selbst, habe ich erzählt, Maurer. Wenn ich dann morgens an so einer Baustelle bei minus 2 Grad vorbeifahre und sehe, wie Handwerker gebückt bei minus 2 Grad da irgendwie Stahl verbinden, dann denke ich mir, das ist ja nicht die Zukunft. Mhm. Ja, vielleicht kommt dieser Herr aus Albanien, den wir da freundlicherweise jetzt gewinnen konnten, um das zu tun, bei uns. Vielleicht kommt der in 3 Jahren eben nicht mehr, weil entweder die Ukraine aufgebaut werden muss oder in Albanien auch was zu tun ist. Mhm. Oder die Deutschen sich nicht fair verhalten haben. Whatever. Ich glaube, da müssen wir ja was anderes tun. Und das ist auch das, was wir, was ich auch in die Organisation trage, wo ich davon ausgehe, dass wir roundabout ein Drittel konventionell weiter errichten werden, weil es Grundstücke gibt, die das nicht anders ermöglichen oder Baulücken zu schließen sind oder wir einfach auch
ein Drittel ungefähr
Gebäudesockel haben, ne, wo wir Einzelhandel haben, wo wir vielleicht doch eine Tiefgarage noch errichten müssen und so. Das sind klassische Dinge für konventionelles Bauen. Ja. Und der Rest, davon bin ich fest überzeugt, können wir seriell errichten. Mhm. Ob dann in Modulen oder in Elementen, ich würde sagen eher Elemente als Module. Mhm. Und das ist auch das, was sich gerade rund um Berlin zeigt, ne, mit einer Firma Rengli oder Timber, die diese große Produktionsstätte aufbaut, mit der Produktionsstätte von B&O, die demnächst eröffnet. Wir haben Daiwa, die in Fürstenwalde das Werk aufbauen. Wir haben Knauf, die ein großes Werk haben. Wir haben Nokera, die in Magdeburg eine große Produktion aufbauen. Da gibt es also jetzt demnächst
große Player,
ja, wo ich auch einen Markt erwarte. Ne? Mhm. Und davon wollen wir profitieren. Deswegen setzen wir gerade alle Projekte so auf, dass serielles Bauen möglich ist. Mhm. Und eigentlich auch von uns gewünscht ist.
Was heißt das? Ihr setzt die so auf? Also was, dass man das ein bisschen greifen kann?
Wir ändern unsere Ausschreibungsunterlagen oder unsere Bau- und Ausstattungsbeschreibung so. Die war früher sehr auf konventionelles Bauen ausgerichtet. Ne?
Das was muss man sich vorstellen.
Wandaufbau oder Ähnliches angeht. Okay. Ne? Ja. Und das ist, muss man halt anpassen. Das haben wir getan. Und man muss auch in den Projekten umdenken. Ne? Wir müssen halt auf, und das ist natürlich erfordert ein Umdenken, wir müssen anders planen, wir müssen auch anders finanzieren. Wir brauchen am Anfang relativ viel Geld und dann nicht mehr so viel. Während ich beim konventionellen Bauen ja immer so häppchenweise Geld rausgebe nach Baufortschritt. Ne? Ist es beim seriellen anders, wie in der Produktion. Ich bestelle eine Produktion, muss schon mal was bezahlen. Ne? Schwierig, weil ich habe keinen Wert dahinter. Ne? Mhm. Das sind Prozesse, die kriegt man in den Griff. Was ganz wichtig ist, ist aber, die seriellen Hersteller glauben im Moment noch, sie könnten mit einem Prototyp, den sie entwickelt haben, den immer wieder hochklappen und irgendwo ausrollen. Das ist mit unserer Genehmigungsgesetzgebung nicht mehr möglich. Na, sondern wir haben Hausformen, die immer wieder anders sind. Vielleicht auch nicht schlecht, weil dieses Thema Plattenbau, was du eben erwähnt hast, so vielleicht auch gar nicht so richtig zum Tragen kommt, weil wir immer wieder einen hohen Grad an Individualisierung haben auf den Baugebieten. Mhm. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht. Was wir brauchen, ist eben nicht Baugrenzen, so heißt das, wenn man eine Vorderkante und eine Hinterkante festlegt, sondern wir brauchen Baufelder, auf denen sich dann die Firmen mit ihrem optimalen Produkt so ein bisschen austoben können. Mhm. Und Firma X hat vielleicht ein Modul, das ist immer, oder ein Element, das ist immer 6 Meter lang. Und das ist doof, wenn wir irgendwie Baugrenzen haben, die 5,50 Meter sind. Ne? Das ist mal so ganz wildig gesprochen, ne?
Wie guckst du dann vielleicht das noch als Ergänzung auf das Thema nicht nur Flächen auf dem Boden, sondern auf den Dächern? Wie guckt ihr euch das Thema an? Also weil wir reden jetzt über die Platte, haben wir gesagt. Ich habe das so ein bisschen...
Ja, da müssen wir gleich drüber reden.
Über meinen Wortfall. ja. Über sozusagen Elemente hast du ja gerade gesprochen. Und wir haben ja eine große Fläche. Also ich weiß gar nicht, was haben wir aktuell? 64.000 Quadratmeter in Berlin, mögliche Dachgeschossflächen, die genutzt werden können.
Habe ich nicht im Kopf, habe ich so weiter als
ich. Ja, ich glaube, die Studie ist noch nicht so alt. Ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres rausgekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber 64.000. Also wir schreiben es für die es interessiert, auch nochmal in die Kommentare unten rein tatsächlich und verlinken es. Wie guckt ihr denn darauf? Ist das ein Thema, weil ihr habt Bestand? 64.000 Wohnungen habt ihr im Bestand, hast du gesagt?
Also im Neubau stellt sich die Frage gar nicht, weil da gibt es Vorgaben, dass wir mindestens 30% der Dachflächen ja belegen müssen. Mhm. Wir belegen gerne mehr. Meist machen wir das ja auch im Contracting. Das heißt, wir investieren da gar nicht selbst, sondern es investieren andere und wir finden ein Modell, dass wir trotzdem Mieterstrom anbieten können. Also, dass die Mieter, die die Platten auf dem Dach stehen haben, auch tatsächlich davon als Endnutzer profitieren. Und dann machen wir das, was erstmal gesetzlich mindestens vorgegeben hat, machen wir sowieso. 30%, was nicht viel klingt.
Nee,
was aber ja, wenn man auf so ein Dach schaut, da ist auch allein los auf so einem Dach. Ne? Da muss ich erstmal so einen Abstand halten zum Dachrand und dann ist ein Aufzugsschacht, der hochgeht und rechts und links noch ein Schacht und Luftauslass fürs Treppenhaus noch und so weiter. Ne? Also da gibt es relativ viel. Versuchen wir mehr zu machen, so viel wie es geht. Aber das ist dann vielleicht 50% oder so. Viel mehr geht nicht, weil Dachbegrünung müssen wir auch noch machen. Ne?
Die Eidechse von unten, die könnt ihr jetzt wieder aufmachen. Naja, also das Eidechse.
So, das ist, also das ist im Neubau. Im Bestand rüsten wir das nach, wenn das ja im Prinzip immer dann, wenn sich Sanierungen abzeichnen, rüsten wir das nach. Man muss ja auch bedenken, auch Netze müssen dafür ausgelegt sein. Ne? Ich muss ja, wenn ich Energie einspeise, das Kabel auch dafür in der Dicke vorhalten. Ne? Sag ich mal so ganz platt.
Dass da was durchgeht.
Ja, ja. Das ist auch so mit den Balkonkraftwerken. Wenn jeder ein Balkonkraftwerk dran hängt, ne? da passiert auch was im Haus. Ne? Und wenn dann die Sonne scheint, da ist vielleicht das Netz leicht überfordert. Auch schon das Hausnetz, wie vielleicht auch das andere Netz. Ne?
Ja, gerade das Hausnetz. Ja.
Da wird immer so leicht, ne, warum haben wir denn so wenig Balkonkraftanlagen? Kann man ganz froh sein. Ne? Mhm. Wenn jeder das machen würde auf der Sonnenseite,
haben wir nochmal ein Thema.
Haben wir noch mal ein Thema, ne? Das sind so Kleinigkeiten, aber grundsätzlich finden wir das natürlich gut, klar.
Das ist ja ein Thema, was Innovation angeht. Innovation, denke ich, so ein bisschen in das Thema rein, Holz natürlich als Werkstoff auch was zu nutzen. Wie nimmst du denn Kollegen, Mieter, gibt es ja viele Stakeholder, die nachher wichtig sind, irgendwie mit auf diese Reise zu nehmen, wenn du Innovationen irgendwo reinbringst, also sei es nachher das fertige richtige Gebäude, die Wand, die eine innovative, also heutige Sicht innovativ ist, weil sie Holz ist und nicht mehr Gips oder ähnliche Sachen. Problem, Herausforderung.
Das muss man sich mal vorstellen, dass wir heutzutage, dass du sagst, Holz ist eine Innovation.
Ja, ist ja,
so weit ist es schon ist, gekommen. Ist, ne?
Ja.
Also ich finde, Holz ist noch keine Innovation. Ne? Aber Holz ist ein Baustoff, der, und so würde ich es gerne, darstellen, es gibt Baustoffe, die können bestimmte Sachen gut und andere Sachen nicht so gut. Beton kann bestimmte Sachen gut, nämlich unten im Wasser stehen und im Boden und so und kann Druck aufnehmen und da kann Beton schon einiges. Man kann Beton auch so konditionieren, dass es nicht mehr so schlimm ist wie heute. Daran arbeiten die auch alle. Das wird auch immer besser und wir werden den Beton schon noch brauchen. Wir kommen nicht so richtig aus der Nummer raus. Holz hat viele Vorteile, ist natürlich erstmal leicht. Ich brauche in der Gründung nicht mehr so viel Aufwand, weil wenn ich dann darüber Holzetagen staple, dann erzeuge ich nicht so viel Last, nicht so viel Gewicht. Das ist gut fürs Fundament. Ich kann es schlanker ausbilden. Holz hat aber auch Nachteile. Ne? In unserer Welt des deutschen Regelwerkes ist Holz einfach immer noch, hat noch ein kleines Brandschutzproblem.
Ja.
Und ganz real hat wohl Holz eigentlich toll ist, was den Brandschutz angeht. Ne? Aber in dem Regelwerk ist es halt alles auf mineralische Baustoffe ausgelegt. Ne? Das stört Holz.
Das stört Holz. Und das stört auch ja Menschen, die dann nachher irgendwelche Freigaben erteilen müssen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, dass das ein guter
Werk ist. Aber die halten sich natürlich an die Normen und all das, was darin steht. Ja. Ne? Was die Lobby der Zementindustrie über Jahre sehr gut angelegt hat.
In den 80er Jahren, voll.
Grundstock, ne? Ja, so. Ja. Und dann hat Holz aber, finde ich auch, ist jetzt kein besonders toller Baustoff, was Schallschutz angeht. Muss ich schon sehr dick ausbilden, sehr massiv ausbilden. Da ist eine Kombination aus solchen Holz-Beton-Verbunddecken eine ziemlich gute Lösung. Kann ich auch wieder halbwegs vernünftig trennen im Nachgang. Ne? Also das sind so, wie ich finde, ist eigentlich die Herausforderung, Baustoffe so auszunutzen, dass sie besonders effizient und damit auch wieder nachhaltig eigentlich, weil ich reduziere sie in ihrer Menge und setze sie so ein, wie sie idealerweise eingesetzt werden. Das ist die Kombi. Deswegen ist Holz für mich jetzt erstmal nicht innovativ. Ne?
Ja, ja.
Aber also, habe ich dich auch nicht verstanden, du wirst es nicht so gemeint haben. Aber es ist ein Teil natürlich auf dem Weg hin zu einer seriellen Fertigung, weil Holz kann ich sehr gut maschinell bearbeiten im Vorfeld. Und das ist ja das, wo wir auch hinwollen, ne?
Muss ich dann jetzt, weil wir waren gerade beim Brandschutz und die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen quasi, dass man jetzt anfängt umzudenken und zu sagen, hier Mensch, kann man auch mehr denken in Holz nachher in der Planungsphase schon oder mit anderen Werkstoffen, aber auf der Mieterseite, also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Mieter nachher, weiß ich nicht, kann ich die Wand streichen nachher? So.
Also das Produkt ist natürlich in der Endnutzung bei unserer vielfältigen Mieterklientel, stellt es vielleicht auch eine Herausforderung dar. Ne? Weil wir zum einen, wenn wir jetzt Holz in seiner Sichtbarkeit zeigen würden, ich hänge ein Bild auf, was gibt es nach 3 Jahren? Wunderschönen Abdruck auf der Holzfläche. Ne? Das ist dann irgendwie heller als der Rest. Was mache ich dann? Da komme ich ja nicht mit meiner 9010 Ralfarbe und na, sondern nein, dann habe ich ja das Holz gestrichen, kann ich gar nicht so. Ne? Mhm. Sondern ich muss dann mir ja was überlegen, wie behandle ich das Holz nach, damit es wieder vermietbar ist und nicht der Bildabdruck da ist. Ne? Ist also eine neue Problematik, die sich unsere Hausmeister noch nicht gestellt haben. Ne? Was tun auch unsere Schwestergesellschaften? Die tapezieren das.
Das Holz?
Klar. Ja. Na, da wird eine schöne Rauffaser drauf gemacht, damit die gestrichen werden kann, damit der Mieter die streichen kann, damit die bei...
Alle wie gewohnt streichen können.
Ja, okay, aber so, es ist eine doofe Lösung, aber es ist eine sehr, so denkt erstmal eine Wohnungsbaugesellschaft. Ne? Wie lösen wir das praktisch? Ne? Mhm. Dann ist das nächste Thema, gibt ja, wie ich schon mal gesehen habe, in so Wohnungen gerade in dem Bereich Mieterklientel nicht ganz so wohlhabend, gibt es besonders große Fernseher. Weil, klar, die haben andere Interessen. Ich habe gar keinen Fernseher, die haben aber besonders große, weil sie vielleicht auch Zeit haben und finden das gut. Ja. Und das ist ja auch einfach ein Thema, was wir so akzeptieren, wie es ist. Diesen großen Fernseher muss ich aber an die Wand anbringen. Und also muss meine Wand dafür konditioniert sein. Ne? Wenn ich eine Holzrahmenbaukonstruktion habe, habe ich vielleicht eine Dampfsperre, ne? Die ich schon mit der ersten Schraube lässig durchstoße. Ja. Sammelt sich im ungünstigen Fall Feuchtigkeit in der Wandkonstruktion, das Holz schimmelt und. Das sind so Themen, wo wir tatsächlich überlegen, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit solchen, das kann ich in der Küche, mache ich da immer schon in der Trockenbauwand eine Holzbauplatte dahinter, dann können die ihre Küchenoberschränke anbringen, wo sie möchten. Die mieten dann, beim Fernseher ist es ein bisschen problematischer, weil wir nicht genau wissen, wo kommt der Fernseher hin. Ne?
Genau. Und dann sind wir ja bei dem Thema Innovation. Also jetzt haben wir über Innovation gesprochen, irgendwie wie baue ich in der Zukunft. Jetzt habe ich aber ja neue Herausforderungen. Dann im Endergebnis quasi, wie du sagst, der Mieter oder den Mitarbeiter bei euch auf der Seite, den Hausmeister, Facility Manager, wen auch immer, da brauchst du ja wieder Innovationen im Sinne von, ja, ich muss irgendwie kommunizieren. Also, das würde ich schon als Innovation bezeichnen. Wenn man gut kommunizieren kann, dann ist das sehr innovativ. Also ist eine Aufgabe, höre ich raus.
Ja.
Wirklich da neu zu denken und irgendwie so ein bisschen, ich löse ein Problem und dann komme ich an eine neue Herausforderung, die ich irgendwie auch wieder bewältigen muss.
Wir haben ja auch eine vielschichtige Mieterklientel. Ich muss schon in vielen Sprachen meine Bedienungsanweisung für die Wohnung hinterlegen, wo ich dann sage, naja, der Lüfter funktioniert so. Und dann gibt es auch Sachen mit der Fußbodenheizung. Ne? Dass viele Mietende, die nach Berlin kommen, haben noch keine Fußbodenheizung gehabt, weil sie aus Ländern kommen. Da gab es keine Fußbodenheizung. Was machen die? Die versuchen, den Schallschrank aufzumachen und versuchen natürlich nachzuregeln, weil sie denken, habe ich doch angemacht, die Heizung, wieso wird die nicht warm? Ein ganz logischer Effekt.
Ja, logisch. Ja.
Oder die Heizung wird auf dieses Sternsymbol im Winter gedreht, weil die Mietenden denken, ist ja Winter, stelle ich auf das Schneesymbol. Okay. Dass das aber das Symbol ist für Heizung friert nicht ein, muss ich in einer Mieterhotline dann beantworten, diese Fragestellung. Das sind so Basics, mit denen wir natürlich zu tun haben. Und die muss ich vordenken. Wenn wir Häuser bauen, muss ich natürlich im Kontakt sein mit unserem Bestand und überlegen, was treten denn häufig für Themenfelder auf, ne, die ich vielleicht im Vorfeld schon bedenken kann. Und dazu kann ich jetzt bei so einer Fußbodenheizung nicht viel machen, die ist, wie sie ist. Ich muss versuchen, den Hausmeister dafür zu sensibilisieren, dass er bei jeder Wohnungsübergabe monologartig wiederholt, dies ist ein Haus mit einer Fußbodenheizung.
Und dabei auch die Nerven behält. So wie du auch an deinen täglichen
Aufgaben. Auch mehrsprachig eben. Ne? Und das sind die Herausforderungen, die wir natürlich haben. Ne?
Also vielen Dank an der Stelle für die Einblicke und ich hoffe, dass die zugehört oder zugeguckt haben und auch uns zugeguckt haben und nicht nur draußen zugeschaut haben, wie schön das Wetter ist in Hamburg. Vielen Dank für die Einblicke an der Stelle erstmal, aber verstanden haben, was eine Wohnungsbaugesellschaft eigentlich so alles leisten muss und welche Herausforderungen, sehr vielfältige Herausforderungen, wie ich auch gelernt habe, mit, glaube ich, lustigen Anekdoten, wo man schmunzeln kann sicherlich, aber auch wie viel Ernsthaftigkeit nachher dahinter steckt und Probleme mit sich bringt, war mir gar nicht so bewusst an der Stelle.
Ja, am Ende ist ja das Produkt, was wir machen, eigentlich ein tolles und ein gutes. Mhm. Ne? Und deswegen mache ich das ja auch, weil ich auch meinen Kindern sagen kann, hier, Papa baut Wohnung.
Ne? 3.500. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Danke.